Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und heute mit mir im Studio ist meine Kollegin Elena Radatz. Hallo Elena.
Hi Fabian.
Elena, du bist ja vor ein paar Wochen auf mich zugekommen mit einem Themenvorschlag und darüber wollen wir jetzt sprechen. Worüber denn genau?
Ja, wir wollen heute über Online-Banking-Betrug sprechen. Man könnte fast schon sagen, das ist so die neue Form dessen, was früher der klassische Überfall war. Also aus Hände hoch, gib mir dein Geld, wird im Zeitalter von Online-Banking bei Anruf oder Nachricht Geld weg. Und die Betrüger, die erbeuten teilweise wirklich sehr hohe Summen mit immer neuen, richtig perfiden Betrugsmaschen. Darüber sprechen wir gleich mit einem Geschädigten und im Anschluss daran mit einem Rechtsanwalt, der Geschädigte vertritt. Er erklärt uns, welche rechtlichen Schwierigkeiten man da überwinden muss, um erfolgreich gegen die Banken vorgehen zu können.
Okay, ja, jetzt denkt man bei diesen klassischen Phishing-Fällen, ja, oder diese gefakten Anrufe immer wieder an ältere Menschen, also Stichwort Enkeltrick, die vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung mit Online-Banking haben und dann auch bei wildfremden Menschen, die sich als Bankberater ausgeben, einfach mal ihre Bankdaten übermitteln. Ja, ich kenne das auch aus dem Familienkreis immer wieder, dass man da beratend tätig sein muss, weil irgendwelche verrückten Anrufe auf dem Telefon gelandet sind. Du hast ja recherchiert zu solchen Fällen, das ist aber gar nicht nur ein Problem von älteren Menschen, oder?
Nee, das wäre tatsächlich zu kurz gedacht, denn es ist eben nicht so, dass auf die Betrugsmasche jetzt nur eine bestimmte Personengruppe reinfällt. Teilweise gehen die Betrüger so professionell vor, dass es eigentlich wirklich jeden Einzelnen von uns treffen kann, egal wie alt, wie intelligent, wie erfahren beim Online-Banking. Das wird ganz deutlich an dem Fall des Geschädigten, mit dem ich gesprochen habe. Er möchte anonym bleiben, weil die Sache bis heute eben so ein bisschen ein echtes Schamgefühl bei ihm hinterlassen hat. Und wie es genau bei ihm zu diesem Online-Banking-Betrug gekommen ist, das schildert er uns so.
Ja, das ist passiert im Grunde an einem Samstagmorgen. Ich stehe morgens auf und sehe eine Nachricht auf meinem Handy, im Feed mit Nachrichten, die ich vorher schon von Trade Republic bekommen hatte. Und da stand drin, Auszahlung von 9.657,69 Euro bestätigen, Code 8647 nutzen. Falls Sie die Transaktion nicht veranlasst haben, kontaktieren Sie uns sofort unter und dann kommt eine Hamburger Nummer. Und wenn man morgens aufsteht, am Samstagmorgen und sieht, dass man nachts so eine Nachricht bekommen hat, ist man natürlich sofort alarmiert. Und dann habe ich da angerufen.
Und was ist dann passiert?
Ja, dann komme ich in eine Warteschleife. Ich dachte von Trade Republic, so könnte sie jedenfalls klingen. Es klang eben, wie eine KI-Warteschleife klingt. Willkommen bei Trade Republic und so weiter und so fort. Drücken Sie eine Nummer, wenn Sie XY möchten. Und dann wurde ich zu einem vermeintlichen Mitarbeiter durchgestellt. Der hat mich dann gefragt, sind Sie in letzter Zeit mal in einem Zug gewesen? Haben Sie sich mal einem öffentlichen WLAN ausgesetzt? Und er hat dann eben abgefragt, ob irgendjemand Zugriff auf mein Handy gehabt haben könne. Und dann hat er mir erklärt, es gab Angriffe auf mein Trade Republic-Konto und die hätte man abwehren können. Man müsse jetzt aber mein Konto sichern, von Malware befreien und meine Vermögenswerte sichern. Das könne man aber jetzt nicht gleich machen. Der Experte aus der Sicherheitsabteilung ist gerade im Gespräch. Er würde sich wieder bei mir melden.
Hört sich ja jetzt erstmal sehr plausibel alles an, ne?
Total.
Und wie ging es dann weiter? Wurde man dann am Tag drauf wieder zurückgerufen von dieser Person oder musste man sich selbst melden?
Nee, es war total authentisch. Man musste sich selbst melden. Es kam nämlich niemand. Was auch total geschickt ist, denn dann denkt man, ich muss mich drum kümmern. Ich melde mich jetzt nochmal. Ich muss der Sache nachgehen. Was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und so kam es dann. Also ich habe da angerufen, zwar wieder keiner zu erreichen. Dann habe ich es am nächsten Tag nochmal versucht. Und dann hat mich irgendwann jemand erreicht und mit mir einen Termin vereinbart für Dienstag. So lange dauerte das dann für Dienstag. Man könne sich dann darum kümmern, dass eben mein Konto wiederhergestellt wird und meine Vermögenswerte gesichert werden. Und so ging es dann weiter. Am Dienstag habe ich dann mit jemandem gesprochen, der mir dann erstmal sehr lange erklärt hat, wie ich mich sichern könnte, wenn ich mit meinem Handy irgendwo im öffentlichen Raum unterwegs bin. Der hat gar nicht aufgehört zu reden. Das war auch total geschickt. Man kommt eigentlich gar nicht dazu, irgendeinen Gedanken zu fassen, sich zu überlegen, was mache ich hier eigentlich gerade? Also zum Beispiel, so schützt man sich in einem öffentlichen WLAN und was er schon erlebt hat mit anderen Leuten. Und das dauerte bestimmt eine ganze Stunde. Und dann sagte er mir, naja, es geht jetzt gerade nicht, mein Konto sei gerade nochmal gesperrt, er könne nicht darauf zugreifen. Am Nachmittag, da können wir dann aber zusammen nochmal dran gehen und dann sichern wir das alles. Ich weiß nicht, warum ich das geglaubt habe, aber ich hab's geglaubt. Und am Nachmittag haben wir uns wieder getroffen, telefonisch, wieder durch die Warteschleife und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich mit ihm verbinden lassen. Und dann hat er mir dann erzählt, ich müsse jetzt meine Vermögenswerte auf ein BaFin-Konto überweisen. Die BaFin würde mitschneiden und mitzuhören. Und er dürfe natürlich nicht nach meinen Login-Daten und so weiter fragen. Deshalb schickt er mir einen Link. Der führt mich dann auf eine Seite, da müsste ich mir dann eine Transaktionsnummer und eine IBAN notieren. Die dürfe ich ihm aber auf keinen Fall nennen, das sei so eine Sicherheitsroutine. Ich müsse unbedingt das für mich behalten, ganz wichtig, niemals die Zahlen zu nennen. Na, und dann haben wir das Gespräch geführt und was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Zeit nur daran gedacht, ich darf bloß diese Zahlen nicht nennen und habe ansonsten den Vorgang begonnen. Also mit anderen Worten, ich war tatsächlich so blöd und habe mein Geld insgesamt knapp über 50.000 Euro auf ein fremdes Konto überwiesen.
Mittels dieses Links.
Und das war letzten Endes nur eine Illustration. Man sieht dann wieder eine Seite, da steht dann ein Trade Republic Logo, ein echtes. Dann heißt es, ich muss mich verifizieren. Das war auch ganz ausgefuchst. Ich muss mich verifizieren mit einem, ich habe ja bei Trade Republic praktisch ein Bild von meinem Gesicht hinterlegt. Und dann sollte das abgeglichen werden, hieß es. Und dann sehe ich auch genau dieselbe Maske wie bei Trade Republic, denselben Kamerarahmen. Und dann hieß es, ja klar, das geht, ich bin ich, ich darf weitermachen. Dafür war diese Seite da. Letzten Endes ist da nichts passiert. Da stand dann nur die IBAN, die ich eingeben sollte und mehr nicht.
Also man hat es dann gemacht, der Link wurde geschickt, 50.000 Euro auf dieses angebliche BaFin-Konto überwiesen.
Richtig.
Ab welchem Punkt haben Sie realisiert, jetzt ist das Geld weg, das könnte eine Betrugsmasche gewesen sein?
Immer noch nicht an dem Punkt. Es sollte ja weitergehen. Der angebliche Service-Mitarbeiter hat mir dann gesagt, jetzt müssen wir noch die Malware von dem Handy entfernen. Dazu müssen wir uns aber tatsächlich wieder vertagen, sagte er, denn das Konto sei jetzt tatsächlich im Augenblick, in dem wir sprechen, wieder angegriffen worden. Und sei jetzt gesperrt, er könne leider nicht zugreifen. Er würde sich dann später, glaube 2 Stunden später, nochmal melden, am Nachmittag. Das hat er dann auch gemacht. Es ging aber dann tatsächlich wieder nicht, hat er behauptet. Und da wurde mir dann aber langsam schon klar, irgendwas passt hier nicht. Ich habe gegoogelt, was ich hätte vorher tun sollen und habe davon gelesen, dass es diese Masche gibt. Habe ihn drauf angesprochen, er kam dann schon ins Straucheln. Ja, und dann hat er aufgelegt und ich habe nie wieder was von ihm gehört.
Warum denken Sie denn, hat diese Betrugsmasche so gut funktioniert? Warum fällt man auf sowas rein? Das werden sich sicherlich jetzt auch viele wahrscheinlich fragen, die zuhören und denken, ach, mir würde sowas nie passieren. Was meinen Sie dazu?
Also vorweg will ich nur mal sagen, ich lese solche Kommentare, wenn die Masche irgendwo im Netz geschildert wird, auch. Die Leute sagen, wie kann man nur so blöd sein, sowas zu tun. Und noch vor einem halben Jahr hätte ich genau dasselbe gesagt. Einfach aus der Arroganz heraus, weil ich denke, ich bin einfach schlauer als andere Leute, mir wird das nie passieren. Doch, es kann einem passieren. Es passiert deshalb, weil wir alle natürlich irgendwo im Multitasking sind. Ich habe 2 Kinder, ich habe einen stressigen Job, ich bin immer im Multitasking, ich bin es gewöhnt, Probleme sehr schnell irgendwie zu lösen. Und da ploppt ein Problem auf und ich will es einfach schnell lösen. Und weil ich so abgelenkt bin im Alltag, mache ich's. Der zweite Punkt, Punkt B. Das liegt natürlich am Online-Banking und an Banken wie Trade Republic. In dem Fall, es gibt keine Telefon-Hotline mit Menschen. Das heißt, jetzt gibt es die. Sie gab es aber nicht, als ich Betrugsopfer geworden bin. Ich hätte keinen anrufen können und fragen können, sag mal, stimmt das überhaupt? Das geht gar nicht. Und der dritte Punkt ist natürlich, warum sowas so einfach ist. Geld ist in Sekundenschnelle von A nach B transferiert. Echtzeitüberweisung. Noch vor ein paar Jahren wäre es möglich gewesen, die Überweisung ganz leicht wieder zurückzuholen. Das geht aber einfach nun mal nicht. Und dann ist es so, wenn der Betrug erstmal passiert ist, ich habe den Betrug natürlich sofort gemeldet in meiner Handy-App von Trade Republic, dann reagiert keiner. 36 Stunden hat es gedauert, bis sich Trade Republic dann bei mir gemeldet hat. 36 Stunden! Das war deutlich zu lang, um auch nur die Hoffnung zu haben, irgendeinen Cent von dem Geld wiederzusehen.
Wie geht es einem, wenn man sowas realisiert? Wenn man realisiert, da ist quasi mein Erspartes von Jahren weg. Das ist ja ein erheblicher Betrag. Manche Leute haben diesen Betrag nicht mal auf dem Konto. Wie geht es einem nach sowas?
Also unmittelbar danach hätte ich das Gespräch nicht führen können, so wie wir jetzt miteinander reden. Entsetzlich ging es mir. Einmal ist da natürlich der Schaden, aber ich sage ja schon, man hält sich ja für klug. Wie blöd, ja? Man hält sich für klug und ich habe mich extrem geschämt. Ich weiß noch, wie ich meiner Frau damals gesagt habe, das darfst du im Leben keinem Menschen erzählen. Ich habe mich entsetzlich geschämt. Ich schäme mich auch immer noch. Aber ich muss ja einen Umgang damit finden. Und ich kann nur dazu raten, nicht so arrogant zu sein wie ich und zu sagen, das kann mir nicht passieren. Doch.
Der Geschädigte meinte dann auch noch zu mir, er will sein Geld ab sofort nur noch bei den klassischen Banken anlegen, Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank. Ob das jetzt eine Lösung ist?
Tja, das werden wir sehen. Aber das wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen rechtlich vertiefen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit einem Rechtsanwalt, der selbst Geschädigte von Online-Banking-Betrug vertritt. Rechtsanwalt Johannes Götz aus München ist spezialisiert auf Bank- und Kapitalmarktrecht. Hallo, Herr Götz.
Hallo, Herr Götz, auch von meiner Seite. Kunden von Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital oder die klassische Bank wie Sparkasse oder Volksbank, kann man denn pauschal überhaupt sagen, wen solche Betrugsfälle häufiger treffen?
Aus meiner Erfahrung nicht. Es ist eher ein Unterschied im Alter vielleicht der Kunden und der Mandanten. Also ich sage mal, die älteren Semester, die sind dann eher bei den Sparkassen und Volksbanken ums Eck. Und der jüngere, dynamische Typ, der ist halt dann bei einem von diesen Neobrokern. Aber in aller Offenheit, das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Weder dabei, wer darauf reinfällt, auf diese ganzen Tricks, die es da gibt, und wer dann eben bei mir als Mandant auftaucht.
Was sind denn so die aktuell gängigen Methoden, mit denen betrogen wird? Also können Sie da vielleicht ein bisschen aus der Praxis erzählen?
Ja, es gibt ja ganz wunderschöne Fachbegriffe, so englische Wörter, die sich da jemand ausdenkt, wie Phishing und Smishing und Quishing und Wishing mit V. Am Ende des Tages geht es im Kern eigentlich immer um das Gleiche. Täter versuchen, an die Bankkunden ranzukommen und die zu einer Freigabe von einer Überweisung zu bekommen. Und da benutzen die verschiedene Kanäle. Und das fängt häufig zum Beispiel an mit einer Vorbereitungshandlung, die ein paar Tage vorher stattfindet und die dem Kunden vielleicht gar nicht mehr erinnerlich ist oder die für den gar nicht weiter auffällig ist. Also da kommt eine E-Mail zum Beispiel und da wird dann dazu aufgefordert, irgendwelche Kartendaten einzugeben, Freigabecodes, Login-Daten oder dergleichen. Und dann erst ein paar Tage später gibt es dann zum Beispiel eine SMS oder einen Anruf und da wird dann also Druck ausgeübt und da wird dann eben versucht, den Kunden zum Beispiel vorzuspiegeln, der Klassiker ist, wir haben da was Verdachtserweckendes, was Misstrauenerweckendes, irgendwas Komisches auf ihrem Konto festgestellt, da müssen sie mal überprüfen oder wir müssen gemeinsam jetzt eine Überweisung stornieren, weil da hat es eine fehlerhafte Überweisung gegeben und dadurch werden dann die Kunden dazu gebracht, typischerweise die TAN einzugeben, also den Freigabecode für eine Überweisung. Teilweise lassen sich die Täter auch noch das Überweisungslimit, das tägliche Überweisungslimit noch etwas erhöhen im ersten Schritt und im zweiten Schritt wird dann ein mittelgroßer oder großer Betrag zur Überweisung gebracht. Am besten aus Sicht der Täter als Echtzeitüberweisung, dann geht das nämlich so schnell, dass es auch gar nicht mehr zurückgerufen werden kann.
Auf welche Konten wird das dann überwiesen? Also sind das Konten in Deutschland, sind das Konten aus dem Ausland? Erkennt die Bank da schon eine Auffälligkeit?
Da gibt es im Prinzip zwei Antworten drauf. Ne? Also das eine ist, wo geht's hin? In aller Offenheit, das ist dann häufig gar nicht mehr so wahnsinnig Thema, das bei mir eine Rolle spielt. Das Geld ist halt weg. Ne? Klar, es geht auf ausländische Konten, es geht teilweise auf irgendwelche Krypto-Wallets und von dort aus wird es dann, soweit ich weiß, meistens auch sehr schnell weiter verschoben, sodass es sich dann verläuft. Nach meinem persönlichen Eindruck sind die Täter meistens auch irgendwo im Ausland. Die sprechen zwar teilweise sehr gut Deutsch, sodass das gar nicht weiter auffällt, aber es ist halt nicht an die dran zu kommen. Ne? Man findet die nicht, die Polizei kann wenig machen, genauso wenig die Staatsanwaltschaften und der Kunde sitzt dann erstmal auf seinem Schaden.
Wenn jetzt ich merke, dieses Geld ist definitiv weg, was manchmal ja gar nicht so schnell ist, hat uns der Geschädigte auch erzählt. Wie reagiere ich denn? Wende ich mich jetzt sofort an die Bank? Sie hatten gerade schon die Polizei angesprochen, die haben vielleicht gar nicht so viele Mittel zur Verfügung, die Verantwortlichen, die Betrüger quasi zu ermitteln. Wie ist denn der erste richtige Schritt?
Der erste Schritt ist immer an die Bank. Also gleich mal die Meldung machen, da ist was abgegangen. Das habe ich nicht autorisiert, das wollte ich nicht. Und dann überlegen, ob man jetzt Konten sperrt, Karten sperrt, was häufig Sinn machen kann. Das betroffene Gerät, es gibt ja diese kleinen Dinger, die diese TANs erzeugen. Viele benutzen heutzutage natürlich auch einfach das Smartphone. Vom Netz nehmen und dann im nächsten Schritt Beweise sichern. Also Screenshots machen, wenn man welche hat. E-Mails, die man empfangen hat, abspeichern. Jegliche Kommunikation, alles, was irgendwie als Beweismittel später taugen kann. Und sich dann idealerweise auch noch ein Gedächtnisprotokoll machen, was jetzt gerade passiert ist. Denn da geht die Erinnerung natürlich schnell verloren. Und bis es dann zum Beispiel zu einem Verfahren kommt, was man gegen die Bank führt und man gefragt wird von einem Gericht, wie ist es denn genau gewesen, das kann schon mal anderthalb, zwei Jahre dauern. Und da erinnert man sich natürlich häufig nicht mehr ganz so gut. So, und wenn man das alles gemacht hat, ja gut, dann kann man auch noch zur Polizei gehen, da eine Strafanzeige stellen, da kann man eine Meldung an die Bundesnetzagentur machen, wenn es zum Beispiel um Call-ID-Spoofing geht, also wenn also eine falsche Telefonnummer angezeigt wurde, typischerweise eben die Telefonnummer der eigenen Bank oder vielleicht der Polizei oder vielleicht der BaFin. Das möchte die Bundesnetzagentur immer ganz gerne wissen. Und ansonsten kann man es auch an die BaFin weiterleiten. Aber all diese Institutionen, die helfen einem nicht wirklich dabei, das Geld wieder zurückzubekommen. Das muss man dann meistens selber machen und das muss man dann meistens bei der Bank machen.
Wie ist denn Ihre Erfahrung im Umgang mit den Banken und diesen Online-Burkern? Sind die da hilfsbereit? Schalten die auf Stumm? Wie ist da Ihre Erfahrung? Ist das sehr unterschiedlich?
Naja, zu mir kommen natürlich immer nur diejenigen, die im ersten Versuch bei der Bank gescheitert sind. Ne? Keiner geht zum Anwalt, wenn er das nicht muss. Und wenn die Bank einem das gleich wieder gut schreibt, dann kommt es natürlich gar nicht erst auf meinen Schreibtisch. Das heißt, diejenigen, die bei mir sind, die haben es meistens schon bei der Bank versucht. Und dann wird eben von der Bank unterstellt, dass man also hier grob fahrlässig gehandelt habe, dass man also das, was jedem hätte einleuchten sollen, im gewöhnlichen Verkehr nicht beachtet hat. Und die Überweisung am Ende des Tages eben doch selber autorisiert und freigegeben hat, auch wenn man vielleicht gerade nicht wusste, was man tut und deswegen sich das selber vorwerfen muss und deswegen nach Ansicht der Bank eben kein Erstattungsanspruch besteht.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer werden bezüglich der groben Fahrlässigkeit, wie Sie eben schon gesagt haben. Ich bekomme so eine E-Mail, ich achte nicht genau auf den Empfänger oder vielleicht ist der aber auch gar nicht so leicht zu erkennen, dass es nicht der richtige Absender ist. Ab wann kann man wirklich sagen, das ist grob fahrlässig und wann kann man sagen, das ist eigentlich nicht wirklich erkennbar oder das ist nicht grob fahrlässig?
Das hängt immer vom Einzelfall ab und die Gerichte machen auch eine Einzelfallprüfung, weil jeder Fall ist dann doch wieder im Detail ein bisschen anders.
Kommt es auch auf den, also, auf die Person an, also wie alt ich bin, wie erfahren ich bin im Umgang mit E-Mails zum Beispiel?
Idealerweise und richtigerweise würde ein Gericht sowas natürlich beachten. Er würde sich natürlich angucken, wer sitzt da vor mir und wie schildert mir diese Person diesen Fall, der da vorgefallen ist. Also grobe Fahrlässigkeit ist eigentlich schon eine ziemlich hohe Hürde. Die ist also immer nur dann verletzt oder liegt immer nur dann vor, wenn man also wirklich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maß verletzt oder eben das unbeachtet lässt, was jedem eingeleuchtet hätte. Und das ist eigentlich gar nicht so leicht zu erreichen. Und wenn man sich dann die Fälle anschaut, naja, dann wird halt wirklich tatsächlich in jedem Fall, werden die Umstände des Einzelfalls alle mal zusammengesammelt und dann wägt das Gericht ab und sagt, naja, das finde ich jetzt schon so grob, dass ich sage, da kann man jetzt nicht mehr von einer einfachen oder normalen Fahrlässigkeit ausgehen und da muss die Bank jetzt nicht ersetzen.
Können Sie uns da einzelne Beispiele nennen? Wann geht die Rechtsprechung davon aus, es war jetzt grobe Fahrlässigkeit in solchen Fällen?
Es gibt ein relativ aktuelles Urteil vom BGH vom März diesen Jahres. Die Ehefrau hat das Geschäftskonto des Ehemannes geführt. Da bekam eine gefälschte Mail, angeblich von der Sparkasse. Und da stand dann irgendwas drin von wegen Covid Intelligence Spar Connect oder sowas. Und da sollten also irgendwie die Sicherheitssysteme nochmal überarbeitet werden. Und dann ruft am Samstag der Bankmitarbeiter, der angebliche Bankmitarbeiter an. Jetzt wird auf dem Telefon die Rufnummer der Sparkasse angezeigt. Dann denkt sich die Frau, na gut, dann wird schon stimmen. Und jetzt forderte die also im Telefonat auf, wiederholt Chip-Tanz einzugeben, beziehungsweise ihm diese zu sagen über das Telefon. Und dann geht das ganze Spiel am Sonntag nochmal weiter und dann sind am Ende knappe 40.000 Euro weg. Da hat der BGH gesagt, naja, also wenn man sich das alles so insgesamt anschaut, da kommen natürlich schon viele Dinge zusammen, wo man hätte sagen müssen, da hätte man jetzt vielleicht ein bisschen misstrauisch werden sollen. Also in dem konkreten Fall war es so, dass die Phishing-Mail schon etwas radebrechend geschrieben war. Dann dieses komische neue System, was da eingeführt werden sollte, das war nicht wirklich so richtig plausibel, was das eigentlich sein soll. Zuvor hat in diesem konkreten Fall der Kunde den TAN-Generator noch nie neu konfigurieren müssen. Das war also auch Teil des Gesprächs gewesen. Und vor allen Dingen die Telefonate am Wochenende und nach dazu dann an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, wo man dann schon nicht mehr in so einer Überrumpelungssituation sein kann, sondern eigentlich Zeit genug gehabt hätte, mal drüber nachzudenken, Mensch, was habe ich da eigentlich jetzt heute Samstagvormittag gemacht und seit wann arbeitet in der Bank jemand am Wochenende? Das wäre ja was ganz Neues.
Also kann man tatsächlich sagen, dass die Gerichte sich dann so eine Gesamtschau des Falles vornehmen und danach dann urteilen, entweder grobe Fahrlässigkeit oder nicht. Und wenn nicht grobe Fahrlässigkeit, müssen die Banken das Geld zurückzahlen?
Grundsätzlich mal sollen und müssen die Gerichte das machen. Ob das jetzt im Einzelfall immer so genau geschieht und vor allen Dingen in der ersten Instanz so genau geschieht, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Also man wird sicherlich schon mal auch in die Berufung gehen müssen, um, sage ich mal, eine gescheite Rechtsprechung zu bekommen und einen Richter oder eine Richterin zu bekommen, die sich die Sache wirklich mal im Detail anschaut.
Also verstehe ich Sie richtig, Sie würden tendenziell Bankkunden, die tatsächlich Geschädigte geworden sind von so einem Online-Banking-Betrug, dazu raten, gerichtlich gegen Banken, Neobroker vorzugehen?
Nicht automatisch, es muss natürlich geprüft werden. Also da muss dann wirklich mal zusammengesammelt werden. Erstens, was ist denn eigentlich passiert? Und zweitens, was hat denn der Kunde eigentlich für Belege? Also ich hatte vergangene Woche auch einen Fall, wo wir vor Gericht waren. Und da bestand dann der Streit im Kern darin, was hat die Kundin auf ihrem Handy angezeigt bekommen. Die Bank sagte also, in aller Regel wird dann immer angezeigt, Echtzeitüberweisung und die Höhe des Betrages und der Empfänger. Und das muss doch die Kundin auch angezeigt bekommen haben. Und die Kundin hat aber Stein auf Bein geschworen, dass das nicht bei ihr nicht so angezeigt gewesen war, sondern sie ist fest davon ausgegangen, eine fehlgegangene Überweisung zu stornieren, also gerade einen Schaden zu verhindern. Die Entscheidung liegt noch nicht vor, deswegen will ich dazu auch noch gar nicht wahnsinnig weiter viel sagen. Aber das zeigt eben, jeder Fall ist ein bisschen anders und wird auch dadurch ja anders zu bewerten sein, weil natürlich der eine Kunde, der hat ganz viel an Beweismitteln gesammelt, kann sich noch sehr genau daran erinnern, hat vielleicht auch sofort eine Anzeige bei der Polizei gemacht und da zu Protokoll gegeben, was eben passiert ist, sodass das alles schon mal dokumentiert ist und kann sich dann im Nachgang darauf berufen. Und der andere, naja gut, der hat halt dann vielleicht nicht so viel, auch wenn der Fall aus der Schilderung heraus klar scheint. Man muss eben auch ein bisschen was an Beweismitteln vorlegen können, um einen sicheren Fall zu haben. Also sprich, jeder Fall muss einzeln geprüft werden und davon hängt dann auch das weitere Vorgehen ab.
Können Sie uns nur noch mal kurz zu der rechtlichen Seite schildern, woraus, aus welchem Paragraphen sich denn rechtlich die Haftung der Banken und Neobroker ergibt und was da die Voraussetzungen sind?
Also grundsätzlich mal ergibt sich der Anspruch aus dem 675 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Da steht also drin, wenn eine Überweisung, ein Zahlungsauftrag nicht autorisiert worden ist vom Kunden, dann muss die Bank das sofort und unverzüglich erstatten, also spätestens am nächsten Arbeitstag der Rüge durch den Kunden. Das ist die eine Seite und in vielen Fällen wird man das auch so feststellen können, wie zum Beispiel in dem zuvor geschilderten Fall vom BGH. Allerdings gibt es dann auch noch eine weitere Vorschrift, die besagt, dass die Bank einen Schadensersatzanspruch haben kann, der dann also wirtschaftlich in gleicher Höhe liegt, sodass der Kunde dann am Ende des Tages leer ausgeht. Und genau innerhalb dieses Schadensersatzanspruchs wird eben die grobe Fahrlässigkeit geprüft. Da wird dann nämlich von den Gerichten genau das überprüft und sich angeschaut, wie war das Verhalten des Kunden. Und wenn der also grob fahrlässig diesen Schaden mit verursacht hat oder selbst verursacht hat, weil er eben überwiesen hat, obwohl es offensichtlich war, dass das ein Betrugsversuch ist, na dann hat die Bank einen Schadensersatzanspruch, mit dem sie also aufrechnen kann und wo sie sagen kann, eigentlich müssten wir dein Konto jetzt wieder in den Stand versetzen, wie es vor den Überweisungen war. Aber wir dürfen hier unseren Schadensersatzanspruch geltend machen.
Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage. Wir hatten ja eben schon mal die Unterscheidung gemacht zwischen den alten Banken, sage ich mal, den Sparkassen, Volksbanken etc. und diesen Neobrokern. Macht das vor Gericht auch einen Unterschied? Also ist es schwerer, an diese Neobroker zum Beispiel ranzukommen und da Ansprüche durchzusetzen als gegenüber den Banken?
Das würde ich so nicht sagen. Auch da wieder, das ist der Einzelfall. Was mir schon eher auffällt, ist, dass es bei den traditionellen Banken natürlich immer noch häufig einen zugewiesenen Kundenbetreuer gibt. Ja. Und den kann man ja theoretisch mal anrufen und nachfragen, hey, stimmt das denn wirklich, was mir hier gerade unter Anzeige eurer Telefonnummer gesagt worden ist? Kann man natürlich typischerweise am Wochenende nicht, deswegen machen es die Täter natürlich auch gerne am Wochenende. Aber das kann helfen, kann aber auch umgekehrt im Verfahren dann gerade den Kunden wieder um die Ohren fliegen, weil dann der Richter natürlich fragt, ja, warum hast du denn nicht mal angerufen und nachgefragt, ob es denn wirklich so ist oder ob da vielleicht jemand gerade eine Geschichte erzählt, die so nicht stimmt. Und das, nach meiner Kenntnis, geht bei den Neobrokern meistens nicht, weil die halt solche Telefonnummern und solche Kundenberater schlicht und ergreifend nicht mehr haben.
Das war auch das, was der Geschädigte uns geschildert hat, dass er einfach 36 Stunden auf den Rückruf seines Neobrokers gewartet hat, was ja schon sehr heftig ist. Jetzt habe ich doch noch zum Schluss, das wäre jetzt die letzte Frage, noch an Sie. Und zwar, der EuGH beschäftigt sich derzeit auch mit dieser Frage, ne, ob Banken eine Rückerstattung an ihre Kunden vornehmen müssen, selbst wenn sie dem Kunden grobe Fahrlässigkeit vorwerfen. Etwa eben, weil dieser auf eine gefälschte Banking-Seite reingefallen ist oder sensible Daten, wie Sie schon erwähnt hatten, zum Beispiel Tanzpreis gegeben hat. Jetzt hat der EuGH-Generalanwalt sich ja in seinem Schlussantrag klar auf die Seite der Kunden gestellt und eben beantragt, dass das Geld den Kunden umgehend wieder gutgeschrieben werden muss. Urteil steht noch aus. Wie wichtig wäre denn ein solches, ich sage jetzt mal, verbraucherfreundliches Urteil auf EU-Ebene für Bankkunden? Gäbe es da eine Konsequenz, wenn der EuGH pro Verbraucher entscheiden würde?
Ja, absolut, sehr, sehr wichtig und das wäre sehr, sehr erfreulich. Der EuGH ist, auch wenn es der Bundesgerichtshof nicht gerne hört, letzten Endes mittlerweile die tatsächlich letzte und höchste Instanz, was solche Verfahren anbelangt. Und wenn der das so vorgeben würde, dann müsste das auch grundsätzlich berücksichtigt und befolgt werden. Das liegt auch daran, dass diese Vorschriften, die wir im BGB mittlerweile haben in Deutschland, letzten Endes auf Europarecht zurückzuführen sind.
Vielen Dank, Herr Götz. Er ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf Bank- und Kapitalmarktrecht und vertritt selbst viele Geschädigte bei Online-Banking-Betrug. Fabian, was würdest du sagen? Nach wie vor Neobroker oder doch wieder Sparkasse, Volksbank etc.?
Auf jeden Fall nicht auf irgendwelche SMS antworten oder ans Telefon gehen, wenn komische Nummern anrufen. Also sich wirklich bewusst werden, wie hat man normalerweise Kontakt mit seiner Bank und auf andere Wege gar nicht erst eingehen. Das würde ich auf jeden Fall mir verinnerlichen.
Im Idealfall hat man gar keinen Kontakt mit
oder
der Bank.
Oder gar keinen Kontakt, noch besser. aber ansonsten, wie wir schon gelernt haben, macht, glaube ich, die Institution selbst nicht vielleicht so den entscheidenden Unterschied, sondern wie man sich da verhält. Und danke, Elena, für dieses tolle Thema. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir einiges auch nochmal gezeigt. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Diese Woche ist es Deutschland 3000 mit Eva Schulz. In diesem Podcast trifft Eva alle zwei Wochen auf einen bekannten oder spannenden Gast, den ihr von einer ganz anderen Seite kennenlernen könnt. Bei Deutschland 3000 laufen die Gespräche nämlich etwas besonders ab. Sehr persönlich. Hier erzählt zum Beispiel Joko Winterscheid, was er nie erzählt hat. Und es gibt ein sehr persönliches Gespräch von Eva mit der weltberühmten Autorin Cornelia Funke in ihrem Haus in der Toskana. Außerdem lernt ihr zum Beispiel die Schauspielerin Harriet Herbig-Matten, Marc-Uwe Kling, Felix Tastan oder König Boris durch Eva ganz neu kennen. Den Link zu Deutschland 3000 findet ihr in unseren Shownotes und in ARD Sounds. Und ganz zum Schluss freuen wir uns natürlich immer über Feedback von euch. Also schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns über Lob, aber auch über Kritik und auch gerne ein paar Themenvorschläge für die nächsten Monate. Zum Schluss sage ich danke, Elena.
Sehr gern, hat mich gefreut, Fabian.
Und wir hören uns bald wieder. Ciao.
Bye.